Lass mich kurz zählen. Ja, war der medaillenreichste Olympiatag aus deutscher Sicht.
Insgesamt 3-mal Gold, 1-mal Silber und 3-mal Bronze. Also richtig abgeräumt, die deutsche Mannschaft heute. Und da waren ja auch einige Überraschungen dabei.
Ja, da habe ich nicht unbedingt mitgerechnet und deshalb ergeben sich die Themen unseres subjektiven Tagesrückblicks heute auch ja quasi von selbst.
Ja, ich bin Moritz Wollert, Buchautor von Unnützes Wissen Olympia.
Und ich bin Malte Asmus, Chefredakteur von meinsportpodcast.de und jetzt geht's los.
Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.
Bevor wir zu den Medaillen kommen, kommen wir erstmal zum großen Kuschelthema aktuell in Paris 2025. Beziehungsweise 2024, 2025 endet die Amtszeit von Thomas Bach als IOC-Präsident.
Und was kommt danach? Was hat er dann vor?
Ja, da hält er sich noch bedeckt. Eigentlich ist dann nach 12 Jahren im Amt eigentlich Schluss. Dann müsste er eigentlich gehen.
Was der Herr Bach wohl mit eigentlich meint. Hast du da vielleicht was im Sinn?
Naja, weil jetzt nicht unbedingt gesagt ist, dass er tatsächlich geht. Da befindet er sich ja in bester Gesellschaft mit anderen Präsidenten, deren Zeit eigentlich abgelaufen ist, die aber dann einfach nicht gehen wollen, obwohl sie es müssten. Im Fall von Bach könnte es ja auch sein, dass irgendein IOC-Mitglied den Antrag noch stellt, dass die Verfassung des IOC oder des IOC-Reglement geändert wird. Ja, um zu ermöglichen, dass die maximale Amtszeit eines Präsidenten dann vielleicht noch ein bisschen ausgeweitet wird.
Ganz sicher, vollkommen freiwillig und ja. Vollkommen aus eigenen Stücken würde das passieren. Ja, trotzdem müsste dann ja über so einen Antrag abgestimmt werden in einer IOC-Session. Und zufälligerweise ist morgen ja eine. Oh. Hat Bach da schon vielleicht was zugesagt?
Nee, er hat nur gesagt, meine Amtszeit endet 2025. Es wird Wahlen geben, so oder so. Also der schließt offenbar nichts aus, aber ist ja schon mal schön, dass er zumindest noch ankündigt, dass es auf jeden Fall Wahlen geben wird. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich bei seinesgleichen.
Demokratie pur.
Das Thema des Tages.
Ja, dem deutschen Tischtennis muss für die Zukunft nicht bange sein. Lichtgestalt Timo Boll hört zwar auf oder hat international jetzt aufgehört, aber mit Annette Kaufmann ist ja die neue Lichtgestalt schon da.
Ja, quasi die neue weibliche Version von Timo Boll vielleicht.
Lass sie das bloß nicht hören, der Vergleich ehrt sie zwar, sie sagt aber, der hinkt ziemlich. Boll war schließlich über 25 Jahre aktiv und er hat so viel gewonnen, da kann sie noch nicht mithalten.
Ja, ist genau, aber ja, das Interessante, das ganz am Anfang zu erkennen. Und wollen ja nicht drum rumreden, sie wäre genau das, was das deutsche Tischtennis braucht. Tritt selbstbewusst auf, ist nervenstark, erfolgreich bis jetzt, ohne da zu viel Vorschusslorbeeren auf ihren Rücken zu laden. Hat 5 Spiele in Paris gemacht, alle 5 gewonnen. Von 17 Sätzen gerade mal 2 abgegeben. Im Halbfinale gegen Japan hat sie die Weltranglisten-8. Geschlagen. Also Top-Leistung.
Ja, Hut ab. Jung, er ist 18 Jahre alt und hat natürlich dann noch eine lange Karriere hoffentlich vor sich. Intelligent ist sie auch. Abi mit 1,8. Kommt in Interviews auch entsprechend gut rüber. Ist klar, ist selbstbewusst. Sagt zum Beispiel auch, ich kann, was ich kann, sonst wäre ich nicht hier. Ja, das ist eine schönes Statement und das zeigt auch, wie sie dann einfach auch tickt. Und was man auch sagen muss, sie sieht auch gut aus. Das macht sie natürlich für Werbedeals durchaus interessant und auch für Medienpräsenz. Und das zahlt natürlich dann auch fürs Tischtennis wieder ein.
Ja, gerade jetzt nach so einem tollen Auftritt bei ihren ersten Olympischen Spielen. Sowas verkauft sich natürlich auch gut. Mhm. Sie ist ein richtiger Shootingstar, jung, erfrischend, auch besetzt auch eine Position im weiblichen Tischtennis, die so vorher noch nicht besetzt war. Ne? Mhm. Sie ist jetzt eben nicht einfach eine jüngere Version bei den Männern von Timo Boll, wo man so ein bisschen sofort die Parallelen zieht, sondern das ist was ganz Neues. Dann auch eine durchaus inspirierende Geschichte ja auch jetzt. Wurde er spät nachnominiert, also auch so eine kleine Underdog-Geschichte haben wir auch noch mit drin. Also da tippen sich die Marketingagenturen bestimmt jetzt schon die Finger wund und versuchen da können da sicherlich die ein oder andere spannende Geschichte herausholen in der Zukunft.
Ja, und sie schreibt ja hoffentlich dann ihre Erfolgsgeschichte auch noch weiter gegen Korea ab 10 Uhr. Sie könnte mit 18 Jahren zur jüngsten deutschen Tischtennis-Medaillengewinnerin ever werden. Timo Boll übrigens, um den Vergleich und den Bogen nochmal zu spannen, der musste darauf warten, bis er 27 war.
Die Gewinner des Tages.
Ja, der Teil wird heute lang. Es gab viel zu feiern im deutschen Team. Zum Beispiel Gold im Kugelstoßen für Deutschland.
Ja, erstmals seit 1996, damals eine der Grand Damen des Werfens bei den Deutschen, Astrid Kumbanus, Siegerin. Jetzt haben wir insgesamt die fünfte Olympiasiegerin aus Deutschland, und zwar Yemisi Ogunleye. Im letzten Versuch hat sie richtig einen rausgehauen.
20 Meter, damit ist sie an der Neuseeländerin Madison Lee Weshi noch vorbeigezogen, und Song Jiujuan aus China hat sie auch noch hinter sich gelassen. Also wirklich toller Wettkampf. Und wenn wir den noch mal kurz Revue passieren lassen. Im ersten Versuch, da war Ogunleye weggerutscht, hatte sich das Knie angeschlagen, aber sich zum Glück nicht mehr getan. Der Ring war noch nass vom Regen in Paris. Dann zweiter Stoß. Auf Platz 2 ist sie damit nach vorne gekommen. Und mit dem fünften hat sie mal ganz kurz an der Führung geschnuppert. Da lag sie ganz kurz vorne, dann kam aber die Neuseeländerin, hat sie ihr wieder weggenommen. Tja, und dann kam dieser letzte Versuch, da hat sie nochmal alles reingelegt. Inspiriert vielleicht auch ein bisschen von einer weiteren Überraschung bei diesem Abend in Paris. In der Leichtathletik kommen wir gleich nochmal zu. Aber sie hat diese Inspiration genutzt und hat dann ja diesen 20-Meter-Versuch ausgepackt und sich Gold geholt.
Ja, etwas weniger überraschend und etwas filigraner, aber natürlich ähnlich beeindruckend, hat Daya Varfolomeev heute aufgetrumpft. Sie holte die erste deutsche Medaille in der rhythmischen Sportgymnastik. Seit der Mutter von Leroy Sané, die 1984 Bronze geholt hat. Hört, hört.
Das ist schon ein kleinen Augenblick her, aber noch nicht ganz vergessen. Obwohl, ich habe es heute dann auch mal wieder mir in Erinnerung rufen müssen. Regina Weber, 1984, die hat es tatsächlich geschafft. Die Mama von Leroy. Ja, und Varfolomeev, die gewann jetzt die erste Goldmedaille für Deutschland im Mehrkampf. Mit Reifen, Ball, Keulen und Band war sie nicht zu schlagen. Und die deutsche Mehrkampfmeisterin Margarita Kolodosow, die wurde doch vierte dazu.
Jetzt zu der eben schon angekündigten riesigen Überraschung. Die 4x100 Meter Staffel der Frauen hat hinter den USA und Großbritannien Bronze geholt. Ja, genau, im Sprint haben die Deutschen ein Staffelmedaille abgeräumt.
Im strömenden Regen, aber da sind sie volles Risiko gegangen und am Ende auch dafür belohnt worden. Alexandra Burkhardt, Lisa Meyer, Gina Lüttenkemper und Schlussläuferin Rebecca Hase.
Ja, alle guckten auf Florian Wellbrock heute ebenso, den Olympiasieger von Tokio, hat aber am Ende nichts Zählbares zustande gebracht. Dafür aber überraschte Oliver Klemet, der stahl ihm mit Silber die Show im Freiwasser.
Ja, da hat er die richtige Taktik gewählt. Der nahm Ende der vorletzten Runde den etwas kürzeren, aber dafür anstrengenderen Weg gegen die Strömung zur Wende. Und das hat ihm einen kleinen Vorteil gebracht.
Ja, ging als Zweiter in die letzte Runde, hielt die Position dann bis zum Ende. Und trumpfte damit groß auf und belohnte seinen taktischen Coup. Und um das zu komplettieren, Wellbrock wurde im offenen Gewässer Achter.
Na, im Becken wurde er ja schon abgelöst als deutsche Nummer 1 durch Lukas Mertens, im Freiwasser jetzt durch Klemet. Also da geht vielleicht eine große Karriere zu Ende, oder es ist ein Zwischentief, das werden wir dann in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Die deutschen Fußballerinnen, die haben dann zum Abschluss des Fußballturniers im Spiel um Platz 3 Bronze geholt gegen Weltmeister Spanien. Und in diesem Spiel müssen wir zwei deutsche Damen hervorheben, Ann-Kathrin Berger im Tor und Julia Gwin.
Ja, Gwin verwandelte einen Elfmeter zur deutschen Führung und Berger parierte in der Nachspielzeit einen Elfmeter der Spanierin von Alexia Putellas. Ist also schon ihr zweites großes Elfmeter-Highlight dieser Spiele. Wir erinnern uns ans Viertelfinale gegen Kanada und krönender Twist für ihre ja in den letzten Jahren wirklich harten Weg und ihre gesundheitliche Geschichte, die davor ist mit Krebsdiagnose. Ganz toll, dass sie hier so Akzente setzen konnte.
Und toll auch und sehr verdient der Abschied dann für Horst Rubisch. Zum Ende noch eine Medaille. Stark, wie er in kurzer Zeit dieses schwächelnde Team dann wieder zurück in die Weltspitze geführt hat. Also auch da Hut ab. Und Weltspitze, dann sind wir bei den Kanuten. Und die haben heute auch wieder abgeräumt. Gold für Jakob Schopf und Max Lemke gestern im Vierer, heute im Kajak-Zweier.
Ja, und die Damen fanden das inspirierend. Paulina Paschek und Jule Haake belegten im Kajak 2 den dritten Platz. Dauerte aber ein bisschen, bis sie sich so richtig freuen konnten. Denn es gab eine Zielfoto-Auswertung. Einige Minuten hat das Ganze gedauert. Und dann wurde das zweite ungarische Boot, Noemi Pupp und Sarah Voigt, zeitgleich mit Paschek und Haake auf Rang 3 gesetzt. Es gab also zwei Bronzemedaillen. Eine sehr schöne, faire Geschichte.
Die Enttäuschungen des Tages.
Ja, so viel Enttäuschung gab es gar nicht, aber Kanute, Sebastian Brendel, ausgerechnet auf seiner Paradestrecke über 1000 Meter, das war schon enttäuschend.
Ja, ordentlicher Start, aber dann wurde er immer langsamer und am Ende dann leider nur der achte und somit letzte Platz im Finale.
In seinem vielleicht letzten großen Rennen, der war ja der einstige Dominator auf der Strecke, schon in Tokio war er im Halbfinale für ihn ja Schluss gewesen. Jetzt immerhin hat er es wieder bis ins Finale geschafft und bei beiden Wettkämpfen, ja, da lagen ihm die Bedingungen irgendwie nicht.
Ja, 2012 erstmals Gold im Einer geholt, 2016 im Einer sowie im Zweier. Aber ja, so geht's dann manchmal eben in die andere Richtung.
Der Aufreger des Tages.
Ja, was Duko Tellenkamp nach seinem entscheidenden Penalty im Hockey-Shootout gegen Deutschland gemacht hatte, halt auch einen Tag später noch nach, der niederländische Hockeyspieler nämlich.
Ja, der hatte zum Siegtreffer verwandelt, doch man erwartet dann, okay, ich habe gerade Olympiagold geholt, dann stürme ich erstmal zu meinen Teamkameraden, fall denen in die Arme und lasse meine Emotionen freien Lauf. Ja, das hat er irgendwie auch getan, rannte aber zum deutschen Goalie Jean-Paul Danneberg und hielt ihm erstmal hielt seinen Zeigefinger vor den Mund, ja, von wegen hier einmal schön ruhig sein. Und dann gab er ihm noch leichten Klaps, leichten Wischer, kleine Luftohrfeige an den Helm. Also ziemlich aggressive Stimmung da zwischen den beiden.
Das war Telkenkamps Antwort auf Dannebergs Aussagen vor dem Finale. Der hatte nämlich gesagt, die Holländer haben richtig Angst vor uns. Und das hatte Telkenkamp offensichtlich provoziert. Ja, und dann kam diese Aktion und es kam auch noch zu Gerangel und Tumulten auf dem Platz. Also da war wirklich einiges los. Rudelbildung, sagen wir im Fußball dazu.
Genau, Rudelbildung. Ja, Danneberg war auch fassungslos. Ich zitiere, das Respektloseste, was ich jeweils in meinem Leben im Sport erlebt habe.
Tja, dann hat er noch nicht viel erlebt. Der ist ja auch erst Anfang 20, aber übertreibt er da in seiner Äußerung nicht etwas? Wie würdest du das sehen? Jetzt mal so ganz aus dir selbst raus.
Ja, das ist natürlich ein subjektives Empfinden. Also das kann am Ende nur er einordnen, wenn er das so für sich einordnet. Aber am Ende, leider ist es heutzutage so, dass die Geschichte doch eher nicht zum guten Ton gehört, aber doch regelmäßig passiert. Ne? Und gerade wenn der junge Mann im deutschen Tor vorher eben ein bisschen seinen Worten freien Lauf ließ und ein bisschen auf die Planke rausgegangen ist, dann muss er sich nicht wundern, wenn er abrutscht und dann ins Wasser fällt oder ihn einer reinschubst. Ich find beides doof. Ich bin immer im Film, ohne jetzt da auf einem zu hohen moralisch-ethischen sportlichen Ross zu sitzen, Man gewinnt mit Klasse, man verliert mit Klasse, man auch wenn es nicht richtig ist, Sportler sind nun mal Vorbilder für viele Jugendliche und Kinder. Und so haben sie sich auch zu benehmen. Und das trennt am Ende selbst unter den Siegern dann die Spreu vom Weizen und die Großen von den ganz Großen für mich. Wie siehst du das?
Ich fand's auch insgesamt unnötig, aber auch die Aufregung darüber dann auch fast noch unnötiger, weil klar, Trash-Talk ist irgendwo dabei. Der eine hat angefangen, der andere hat's aufgenommen. Ich finde, er hätte sich diesen Wischer an den Helm schenken können. Das muss nicht sein. Diese Handgreiflichkeit muss nicht sein. Den Zeigefinger zu zeigen, ja, man hätte jubeln können in dem Fall und sich vielleicht sagen können, komm, hat er gesagt, lass ihn doch. Er hat doch genug mit der Niederlage zu tun. Muss ich jetzt nicht noch kommentieren, aber wenn er den Zeigefinger macht und diesen Wischer an den Helm lässt, würde ich sagen, mein Gott, nichts passiert, alles okay. Die Worte des Deutschen waren provozierend. Haben sich beide nichts gegeben. Mund abputzen, abklatschen, fertig, weitermachen. Gehört auch irgendwo dazu. Aber ja, sich dann eben auch wieder die Hand zu geben.
Ja, genau so ist es. Und aber wenn es einen so aufregt, da die Amerikaner sagen dann immer, dann soll man sein Spiel sprechen lassen und dann soll man den anderen damit quasi mundtot machen. Und ja, das es wird ja vielleicht noch das ein oder andere Duell zwischen den beiden geben. Auch um das Ganze zu komplettieren, Kamp hat hinterher auch gesagt, er ist da ein bisschen über die Stränge geschlagen, hätte Danneberg nochmal gesehen, hätte er sich auch entschuldigt. Also finde ich auch, das ist dann, rundet das Ganze ab, ne? Genau wie du sagst, Mund abputzen, weitermachen. Ja. Bier zusammen trinken und gut ist.
Ganz genau.
Und darauf freuen wir uns heute.
Ja, viel ist ja nicht mehr in Paris. Zwei Tage haben wir noch vor uns. Ein paar Entscheidungen fallen noch. Aber zum Beispiel bei den Beachvolleyballern, da könnten Nils Ehlers und Clemens Wickler nach Gold greifen, beziehungsweise greifen nach Gold. Sie könnten die Medaille vielleicht auch einsacken. Silber haben sie auf jeden Fall schon mal sicher. 12 Jahre nach Julius Brink und Jonas Reckermann damals in London zu nachtschlafender Zeit.
Ja, groß genug und sprunggewaltig sind sie auf jeden Fall, um ziemlich weit oben im Regal zu greifen. Wäre 8 Jahre nach dem Olympiasieg von Laura Ludwig und Kira Walkenhorst auch in Rio. Also die Deutschen haben da eine Historie auf olympischem Sand. Sind aber ehrlicherweise im Finale wohl die Underdogs.
Ja, 22:30 geht's los und ihr Gegner, das sind die beiden Weltranglisten-Ersten, David Amann und Jonathan Hellwig aus Schweden. Also von daher schon ein bisschen auf dem Papier zumindest stärker als die Deutschen. Aber was ist schon Papierform bei Olympia? Da kommt so viel anderes noch zusammen, was dann am Ende über Sieg oder Niederlage entscheidet. Da kann man sich den Posten als Weltranglisten-Erster auch unter Umständen am Ende sogar gepflegt in die Haare schmieren.
Ja, das kann gut sein. Wir werden es verfolgen. Sehr interessante Konstellation steht auch den deutschen Basketballern bevor im Spiel um Bronze. Für sie eigentlich seit langer Zeit mal wieder die erste kleine Enttäuschung mit ihrem Halbfinal aus gegen die Franzosen. Treffen jetzt auf Serbien in einem Rematch des WM-Finals von 2023.
Gegner um 11 Uhr, da geht's dann los mit Nikola Jokic auf Seiten der Serben. Und die haben es ja immerhin geschafft, die USA im Halbfinale tatsächlich an den Rand einer Niederlage zu bringen. Das passiert bei Dream Team XY, keine Ahnung, das wievielte es mittlerweile schon ist, auch nicht so häufig, dass das passiert. Übrigens, wenn wir einen Strich unter den deutschen Mannschaftswettbewerben ziehen, da müssen wir auch sagen, die Handballer ja auch im Finale am Sonntag dann vielleicht zum Abschluss von Olympia dann auch noch mit Gold. Auch da haben sie schon Silber sicher. Und für die Gesamtbilanz können wir sagen, es sieht jetzt nach der zweiten Woche und vor allen Dingen nach den letzten Tagen im Medaillenspiegel dann auch schon wieder deutlich, deutlich netter aus. Die Bilanz wurde doch nochmal gewaltig aufgehübscht in den letzten Tagen. Und vielleicht kommt ja morgen auch dann nochmal Edelmetall dazu. Da gibt's ja noch eine Entscheidung, über die wir vorhin schon ganz kurz gesprochen haben.
Ja, genau. Wir haben da um 10 Uhr die deutschen Tischtennisdamen, die spielen mit vorhin erwähnte Annette Kaufmann um Bronze und treffen da auf Südkorea. Ja, die asiatischen Teams traditionell sehr stark an der Platte. Da wäre eine deutsche Medaille sicherlich eine Überraschung, aber man soll ja niemals nie sagen.
Man hat schon Pferde vor Apotheken und so weiter, ne? Also ist schon einiges passiert. Und ja, insgesamt fallen 39 Entscheidungen am Samstag bei Olympia und das Gros davon gibt's dann auch in unserem subjektiven Tagesrückblick dann morgen wieder zu hören auf die Ohren. Wir halten auf jeden Fall die Augen für euch offen und sagen für heute au revoir.
Bis dahin.
Lass mich kurz zählen. Ja, war der medaillenreichste Olympiatag aus deutscher Sicht.
Insgesamt 3-mal Gold, 1-mal Silber und 3-mal Bronze. Also richtig abgeräumt, die deutsche Mannschaft heute. Und da waren ja auch einige Überraschungen dabei.
Ja, da habe ich nicht unbedingt mitgerechnet und deshalb ergeben sich die Themen unseres subjektiven Tagesrückblicks heute auch ja quasi von selbst.
Ja, ich bin Moritz Wollert, Buchautor von Unnützes Wissen Olympia.
Und ich bin Malte Asmus, Chefredakteur von meinsportpodcast.de und jetzt geht's los.